Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer, ich sitze hier an der Medizinischen Hochschule Hannover, wie viele ja wissen. Und ich freue mich sehr, mit einem chirurgischen Partner hier auch aus der MHH heute sprechen zu können. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie hier sind, Herr Fellendreff.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
So, was wollen denn wir gemeinsam besprechen? Internist, Gastroenterologe und Viszeralchirurg. Und wir wollen ein Thema aufgreifen, was ich schon mal vor einiger Zeit in unserem hepatologischen Literatur-Update-Podcast mit Petra Lühn zum Anfang des Jahres diskutiert habe. Da habe ich drei Paper angeteasert und eins davon war die erste Transplantation einer genetisch veränderten Schweineleber in einen Menschen, was für mich nach wie vor absolut spektakulär ist. Und um das ein bisschen mehr zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, habe ich gedacht, ich brauche jetzt mal einen Chirurgen, der sich damit auskennt. Und da haben wir den großen Vorteil, dass wir wirklich ein tolles Team an der MHH haben. Und Herr Fellendreff, bevor wir jetzt das Paper diskutieren und ob es das überhaupt braucht, erzählen Sie doch mal kurz, wie kommt ein Chirurg zur Xenotransplantation? Warum interessieren Sie sich dafür?
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, natürlich, der allgemeine Mangel an Spenderorganen ist ja das, was uns im täglichen Alltag eigentlich als Chirurgen, Gastroenterologen, Hepatologen eigentlich beschäftigt. Welche Patienten bekommen nun diese rettende Leber? Und natürlich, wenn man sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt, ist die Beseitigung dieses Mangels eigentlich der zentrale Aspekt. Ich habe Medizin in Leipzig studiert, habe mich damit auch schon so mit Lebertransplantation damals zu meiner Promotion beschäftigt, bin dann in die Assistenzarztzeit ans Universitätsklinikum nach Jena gegangen und mein Forschungsschwerpunkt da waren vor allen Dingen Tissue Engineering, also wie kann man eine Neoleber bauen mit Zellen, mit extrazellulärer Matrix, um diesem Mangel entgegenzutreten. Auf Grundlage der Ergebnisse bin ich dann an die renommierte Mayo Klinik nach Rochester, Minnesota gegangen, konnte dabei Scott Nyberg, der da ein Großtierlabor hat, dieses Thema weiterverfolgen und vor allen Dingen Leberdialysesysteme entwickeln, die vor allen Dingen darauf basierten, dass man eine Leber genutzt hat, um einen Patienten im akuten Leberversagen quasi zu retten. Und da ist natürlich dann immer die Frage, wo kommt diese Leber her? Nyberg hat viel mit Schweinezellen gemacht, mit Schweinelebern gemacht und hat die in seinen Modellen da genutzt. Und nachdem ich da fertig war und an die medizinische Hochschule gewechselt bin, hat natürlich diese Frage und diese Bausteine, die ich mir da zusammengesammelt habe und das Wissen natürlich dann mit der hier schon vorhandenen Xenotransplantation, mit dem Wissen da perfekt gematcht. Also die Modifikation von Hepatozyten oder beziehungsweise Zellen im Rahmen der Xenotransplantation, um diese, sag mal, verträglich zu machen für den menschlichen Organismus in Kombination mit dem Wissen für diese Leberdialyse, ist natürlich ein perfekter Match und hat dazu geführt, dass ich hier meinen Forschungsschwerpunkt weiter ausbauen konnte.
Super, und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Vielleicht können wir am Ende noch mal ein bisschen darüber sprechen im Detail, wo so eine Xenotransplantation von einem Schwein wirklich dann klinisch sinnvoll einzusetzen ist. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal die Hörerinnen und Hörer mitnehmen, was da eigentlich genau passiert ist. Also jetzt Xenotransplantation. Vor 4 Jahren haben wir alle von der ersten Herztransplantation gelesen. Dann gab es die erfolgreichen Nierentransplantationen. Und damals habe ich ja immer gesagt, ja, das mag ja gehen, das Herz ist so ein Muskel, der einzige Zweck des Muskels ist ja, Blut in die Leber zu pumpen. Niere ist irgendwie nur so ein Klärwerk, das kriegt man auch hin, aber die Leber mit ihren ganzen Eiweißen, die die produziert, mit dem besonderen Durchblutungsmuster, mit den Endothelzellen, das ist ja ein harter Tobak. Und dann haben die das gemacht mit dieser genetisch veränderten Schwein. Vielleicht können Sie mal ganz grob erstmal sagen, wie Sie das einschätzen und vielleicht uns so ganz grob erklären auch, was Sie da eigentlich gemacht haben in China.
Ja, also ganz grob erklärt geht es um genetisch modifizierte Tiere, die in der Summe 10 Modifikationen tragen. Ja. Wenn man das wirklich runterbricht, geht es immer um die Zuckermoleküle auf den einzelnen Zellen, die dann, wenn diese nicht modifiziert werden, dazu führen würden, dass dieses Schweineorgan im Menschen quasi sofort abgestoßen wird und es zu einer hyperakuten und akuten Abstoßung kommt. Durch diese Modifikation hat der Mensch quasi oder das menschliche Immunsystem die Möglichkeit, dieses Organ zu akzeptieren. in den letzten Jahren, auch hier an der Medizinischen Hochschule, hat man halt relativ genau herausgefunden, welche Modifikationen dafür notwendig sind. Und diese 10-fach transgene Tier oder Tiere, die dafür genutzt werden, sind relativ identisch. Also unabhängig davon, ob ich jetzt ein Herz transplantiere, eine Niere oder jetzt in diesem Fall eine Leber. Das ist das Fundament eigentlich, um die Transplantation selber auch durchzuführen. Die Kollegen in China hatten jetzt einen Patienten, der einen lebereigenen Tumor, einen HCC hatte, der gleichzeitig in einer Virushepatitis zu finden war und die einzige Möglichkeit mehr oder weniger aufgrund dieser begleitenden Zirrhose diesem Patienten zu helfen, war am Ende nach reifliche Ablegung, Ausschöpfung mehr oder weniger aller etablierten konservativen Möglichkeiten, die auxiliäre Transplantation eines solchen genetisch modifizierten Tieres.
Vielleicht können wir gleich mal einhaken hier, weil viele werden fragen, ethisch, das haben die wirklich alles ausgeschöpft? Da kann ich aus internistischer Sicht sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, dieser Patient hat Systemtherapien bekommen, hat transarterielle Chemoembolie bekommen, hatte, glaube ich, was, einen 10 cm großen Tumor, glaube ich, im rechten Leberlappen. Ja. Ist ja die ethische Frage, war das zu rechtfertigen, sowas Experimentelles durchzuführen? Dieser Patient wäre ohne diese Transplantation mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit relativ zeitnah verstorben. Das war mein Eindruck.
Absolut, absolut. Das kann man so sagen. Der Tumor war sehr, sehr groß. Er hatte deutliche Beschwerden. Der Tumor war dann zum OP-Zeitpunkt dann auch schon rupturiert, ja, blutend, sodass man ganz klar sagen muss, dieser Patient wäre ohne ein operatives Eingreifen im Rahmen dieses Setting hundertprozentig verstorben und hatte mehr oder weniger keine andere therapeutische Option als mehr oder weniger diese Resektion in Kombination mit einem entsprechenden Assist-Device, das war jetzt in diesem Fall die genetisch modifizierte Leber.
Und die haben dann den rechten Leberlappen rausgenommen und die komplette Schweineleber da eingebaut, richtig?
Genau, sozusagen parallel geschaltet, auxiliär transplantiert. Der Patient hatte dann dementsprechend seinen verbliebenen linken Leberlappen und an der Stelle des rechten Leberlappens dann diese komplette Schweineleber dran anastomosiert.
Und hat die funktioniert? Also ich meine, es ist ja schon spannend, wenn ich dann, haben die dann jetzt gemessen, Gallenproduktion, Pig-derived Proteins, neudeutsch?
Genau. Ja, also die erste Zeit, die ersten Tage, ja, der Patient hat in der Summe 170 Tage mehr oder weniger an dieser Studie teilgenommen, etwas über 170 Tage an der Studie teilgenommen. In den ersten Tagen, auch Wochen, waren die Ergebnisse sehr, sehr positiv. Also der Patient hat sich erholt, die Leberfunktion war stabil, die Koagulationsparameter waren sehr, sehr zufriedenstellend und er hat wirklich von dieser auxiliären Transplantation profitiert, sich deutlich stabilisiert.
Und dann hat er auch die, was ich ja ganz spannend finde, dann, wenn die dann gemessen haben, Galle und auch irgendwelche Gerinnungsfaktoren, wie viel vom Schwein kam, wie viel noch vom linken Leberlappen im Menschen kam. Das hat ja richtig funktioniert. Ne? Die Schweineleber hat richtig Eiweiß produziert und dann gab es noch ein paar Probleme.
Ja, natürlich wie alles ist die Immunsuppression postoperativ. Natürlich gerade bei diesen Xenotransplantationen auch auf Grundlage des relativ überschaubaren Erfahrungsschatzes natürlich eine Herausforderung. Ja. Es kam dann im weiteren Verlauf zu Biopsien, wo initial eine Abstoßung ausgeschlossen werden konnte. Man hatte allerdings dann auch nach einer gewissen Zeit die Transplantation oder das Transplantat entfernen müssen. Ja. Man hat dabei gesehen, dass die großen Gefäße weiterhin durchgängig waren, aber natürlich in der histologischen Begutachtung dann später zu Mikroangiopathien kam, Mikrothrombosen kam, sodass man sagen muss, initial war es eine sehr, sehr gute Funktion. Der Langzeiteffekt hat da weitere Fragezeichen aufgeworfen, wo wir uns mit der Thematik noch intensiver beschäftigen müssen.
Und dann war es ja, linke Leberlappen ist, glaube ich, ein bisschen gewachsen und dann hat der nach 35 Tagen oder so, die Leber rauskam, hat der linke Leberlappen alleine gereicht. War für mich erstmal eine ganz spannende Frage, wird er wirklich wachsen? So ähnlich, wie Sie es bei anderen chirurgischen Verfahren, Alps etc. sehen. Ein bisschen ist er gewachsen, hat gereicht, glaube ich, ne?
Ja, er ist ein bisschen gewachsen. Das ist natürlich auch zu erwarten. Das linke Leberparenchym war vorgeschädigt, so wie das vorher auch bekannt war, dass da jetzt keine Hypertrophieraten wie in gesunden Organen zu erwarten waren, ist absolut klinischer Alltag, muss man so sagen. Aber es hat erst einmal gereicht, um den Patienten entsprechend zu unterstützen.
Also ich finde es nach wie vor spektakulär und jetzt kann man natürlich, wir haben dann auch in so einem Editorial, in Journal of Hepatology dazu geschrieben, 1000 Sachen fragen, humorale Abstoßung, zelluläre Abstoßung, was ist die optimale Immunsuppression, dann auch ganz banal, wie ist eigentlich das Risiko von HCC-Rekurrenz, wo ich dachte, der hochimmunsupprimiert, der fing ja an, glaube ich, mit einem AFB von 100.000 oder sowas, alles nicht passiert. Also das sind viele, viele Fragen, aber jetzt Frage an Sie, der sich damit auch wissenschaftlich beschäftigt, würden Sie sagen, erstmal rein praktisch, diese 10 Gene, reicht das? Warum nicht 15? Warum nicht 20?
Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, wo man ehrlicherweise auch keine sehr, sehr gute Antwort drauf hat. Ja, man geht jetzt davon aus, dass diese 10 Gene reichen. Es ist, glaube ich, immer eine Frage, was ich erreichen möchte. Möchte ich einen temporären Support machen? Zum Beispiel möchte ich das Organ nutzen für solche auxiliären Transplantationsansätze wie jetzt in China? Möchte ich das Organ nutzen, um eine Leberdialyse irgendwie zu etablieren? Dann, glaube ich persönlich, sind nicht unbedingt 10 Modifikationen notwendig. Möchte man den Schritt weitergehen und sagen, okay, ich mache wirklich einen dauerhaften Ersatz, eine Kompletttransplantation, ohne dass sich humanes Gewebe oder humane Leber in dem Patient verbleiben. Ob dann 10 reichen, das wird Ihnen aktuell niemand beantworten können.
Und jetzt sagt jeder, oh Mensch, in China, die machen da so komische Dinge regulatorisch, das werden wir ja in Deutschland nie erleben, weil bei uns hier uns so viele entweder Steine selber in den Weg legen oder weil es vielleicht auch wirklich grenzwertig ist. Was passiert denn in Deutschland gerade? Glauben Sie, dass wir es in Deutschland auf die Straße kriegen irgendwann?
Ja, ich glaube schon ganz fest dran. Man hat allerdings die Herausforderung, klar, dass wir uns immer dreifach, vierfach, fünffach absichern möchten. Ja, die Patienten natürlich auch ein Recht darauf haben, optimale Versorgung zu genießen. Ja, das muss man einfach so sagen. Und das hindert vielleicht ein ganz kleines bisschen diesem Entdeckergeist, der sicherlich jetzt gerade in Amerika oder halt auch in China anliegt, führt aber auch dazu, dass Ergebnisse viel reproduzierbarer sind. Mhm. Ja, also wir sind da, glaube ich, nicht hinterher. Wir sind da einfach in sichereren Fahrwassern unterwegs. So möchte ich es mal ausdrücken.
Jetzt gibt es ja, Sie sind hier in Hannover aktiv. Wir haben hier die Historie mit dem Professor Niemann, der sich mit genetisch veränderten Schweinen über viele Jahrzehnte beschäftigt hat. Es gibt die Kollegen in München. Ja. Die auch mit Sonderforschungsbereichen unterwegs sind. Auch jetzt nochmal für die Leute, die da nicht so drin sind. Was sind das eigentlich für Schweine? Sind das richtig große Schweine? Sind das kleine Schweine? Ja. Erzählen Sie mal aus chirurgischer Sicht ganz praktisch, auch wenn man so ein Tier operiert. Was passiert denn da eigentlich?
Ja, also initial hat man wirklich mit deutschen Hausschweinen oder Landrasseschweinen begonnen, hat die Modifikation da etabliert. In der Idee, dass man natürlich relativ junge Tiere nimmt, die von der Größe her dann entsprechend für den Menschen entsprechend entnommen werden. Gerade die Kollegen in München haben dann allerdings auch ziemlich zeitnah auch festgestellt, dass die Wachstumsrate von diesen Organen nicht anhält, nur weil man die Transplantation durchführt. In Affenmodellen wurde dann gezeigt, dass wirklich irgendwann bei der Herztransplantation der Thorax einfach zu klein war und die Tiere konsekutiv mehr oder weniger eine Hepatomegalie entwickelt haben. Sodass die Kollegen dort initial den Ansatz hatten, quasi die Wachstumsgenetik ebenso zu modifizieren, sind allerdings dann übergeschwenkt und haben eine Schweinerasse genutzt, die in Auckland Island, das ist eine klitzekleine Insel südlich von Neuseeland, ansässig war und die einfach mehr oder weniger von ihrer Entwicklung und den ganzen Modifikationen, die wir bei der Züchtung von Schweinen mittlerweile über die Jahrhunderte etabliert haben, auf ganz natürliche Art und Weise, dass die diese Modifikationen nicht haben und dass diese Tiere sehr, sehr klein sind, mehr oder weniger perfekt passend für den Menschen. Die Kollegen in München haben jetzt diese Schweinerasse genutzt, um die Modifikation dort einzufügen.
Ja. Ich finde das mit dieser Größenregulation ja auch ein Wunder der Biologie. Wenn Sie als Chirurg die rechte Leber wegschneiden, dann wächst die linke, aber die hört irgendwann auf. Die weiß, was los ist. Ja. Und aber wenn jetzt, was diese Herztransplantation da in dem Affenmodell war, dass dann die deutsche Hausschweinherz es einfach nicht weiß, wenn ich vom Ferkel entnommen bin, dann denkt das, ich will noch eine Sau werden und wächst einfach. Und dass da diese Feedback-Regulatoren irgendwie nicht funktionieren, da glaube ich, haben wir noch viel zu forschen. Herr Wenger, jetzt nochmal als Kliniker.
Ja.
Was sind denn Szenarien, wo wir in Zukunft wirklich wenn Sie jetzt das Schwein hätten, immunologisch alles geklärt, entsprechende, sag ich mal, auch bakterienfreie Haltung und endogene Retroviren alle ausgenockt. Das heißt, Sie haben jetzt die Haltung und Sie haben das perfekte Schwein. Und wenn Sie jetzt die letzten 2-3 Monate zurückdenken würden, gibt es Settings, wo Sie sich vorstellen können, wenn ich jetzt eine Schweineleber gehabt hätte, die hätte ich gerne eingebaut?
Ja, also auf jeden Fall. Die Herbstsaison kommt wieder, die Pilzsammler sind wieder unterwegs. Die Patienten, die mit Pilzvergiftungen auch hier an der medizinischen Hochschule aufgenommen werden, wo wir ganz genau wissen, die humane Leber wird sich wieder regenerieren. Wir müssen hier nur eine Art Bridging, also eine Überbrückung einer eingeschränkten Leberfunktion quasi etablieren. Da sehe ich ganz klar ein Anwendungsgebiet für diese Patienten beziehungsweise auch für diese Organe. Leberdialyse für eine gewisse Zeit, einige Tage, vielleicht mal eine Woche, vielleicht 14 Tage, eine entsprechende Support, um die natürlichen Regenerationsmechanismen in der Leber wieder zu nutzen, um dann die Patienten möglicherweise ohne Transplantation dann nach Hause zu entlassen. Oder aber zweites Setting, Patienten mit akutem Leberversagen entsprechend zu bridgen, bis dann die rettende, humane Transplantation von einem verstorbenen Patienten zur Verfügung steht. Das sind sicherlich Szenarien, wo wir diese genetisch modifizierten Tiere aus meiner Perspektive in den nächsten Jahren sicherlich sehen werden.
Und dieses Setting, was die Chinesen gemacht haben, also jetzt bei irgendwelchen malignen Grunderkrankungen, sag ich mal, halbe Leber nur wegschneiden und dann hoffen, dass die andere Hälfte wächst, also Kolonkarzinom, Metastasen, irgendwelche Settings?
Sicherlich. Auch da, wenn man jetzt ausgedehnte Resektionen macht, wo man jetzt mittlerweile mit ALPS-Prozeduren, portaler Embolisation, portaler Ligaturen und so weiter ebenso quasi das Wachsen des verbleibenden Leberrestes quasi indizieren möchte, um das entsprechend noch zu supporten oder das postoperative akute Leberversagen, was wir eigentlich sehr, sehr selten sehen, nur noch aufgrund von guten OP-Techniken, guter Planung, präoperativ. Da gibt es natürlich eben so eine Anwendungsmöglichkeit, ja.
Okay, also ich habe verstanden, in diesem speziellen onkologischen Setting vielleicht dann natürlich akutes Leberversagen, akut auf chronisches, wo wir sagen, wir brauchen Zeit zur Recovery. Aber dann die Frage, Settings, wo sich ein Schweineorgan vielleicht längerfristig transplantiere, können Sie sich das vorstellen?
Ja, schwierig. Ist mal ganz ehrlich, ist schwierig. Wir haben allerdings immer wieder Patienten, die durch das klinische Raster so ein bisschen durchfallen, die weder Sonderpunkte bei der Vergabe von Organen bekommen, mit dem Rücken an der Wand stehen, mehr oder weniger. Und vielleicht ist gerade für diese Patienten, für diese Situation eine Xenotransplantation eine Option. So auch wie bei dem Patienten in China. Er hatte keine andere Option mehr. Und vielleicht wäre so etwas auch ein Anwendungsgebiet hier in Deutschland.
Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Ich meine, wir reden über sowas Verrücktes von Xenotransplantationen, weil wir zu wenig Spender haben. Das wäre ja, ich weiß nicht, ob wir jemals genug Spender haben werden. Dann ist ja die große Frage, Sie als Chirurg müssen entscheiden, Organspender, nehme ich dieses Organ an, ja oder nein? Und dann tut es ja wahrscheinlich unglaublich, wenn man sagen, das Organ ist grenzwertig, warum auch immer, zu lange unterwegs, zu viel Fett, wie auch immer. Und dann nehmen sie es nicht. Das tut ja unglaublich weh. Und was kann man da machen, um vielleicht mehr auch grenzwertige Organe zu nutzen, um mehr Menschen zu helfen am Ende?
Ja, also da sind natürlich so Prozeduren wie Maschinenperfusion, jetzt bei kalten Lagerungsbedingungen oder halt auch bei Körpertemperatur sicherlich Verfahren, die in den letzten Jahren einfach auch zunehmend in der Klinik an Bedeutung gewonnen haben, die Qualität, also zum einen ermöglichen, die Qualität des Organs zu erhalten, beziehungsweise aber auch eine Funktionstestung des Organs durchzuführen und da dann natürlich auch langfristig Therapien, also Organe zu therapieren mit Viren, Medikamenten, sind einige ganz vielversprechende Sachen aktuell unterwegs. Um zum Beispiel Probleme wie die Fettgehalt in dem Organ kurzfristig zu reduzieren, Sachen da auszuspülen, aber halt auch Fibrose oder Organe entsprechend adäquat zu beurteilen.
Ich erzähle immer meinen Kollegen, dass Sie und Ihre Kollegen hier am Ende doch auf dem Weg sind, dass wir in 5 Jahren eine genetisch rund erneuerte Spenderleber haben, die entfettet ist und die wir immunologisch reguliert haben, sodass dann ein super Organ transplantiert werden kann. Und das ist nicht Science Fiction. Ich glaube wirklich, dass das in wenigen Jahren Standard sein wird und bin ja ganz euphorisch, was das für Optionen wirklich auch eröffnen kann im Langzeitverlauf. Stimmen Sie mir dazu?
Absolut, absolut. Wir machen auch hier an der Hochschule schon erste Versuche, wo wir versuchen, Organe entsprechend zu modifizieren. Mhm. Jetzt natürlich noch im ganz kleinen Standard, in der Maus, in der Ratte. Aber das sind die ganz, ganz wichtigen Grundlagen, die wir brauchen, um das perspektivisch natürlich auch dann in die Klinik und in die humane Situation zu bringen.
Wie lange kann ich eigentlich so eine Leber an eine Maschine packen?
Ja, das kommt ganz aufs Verfahren drauf an. Mhm. Ja, es gibt mittlerweile Arbeiten, die sagen, Wochen in der Norm- und Thermomaschinenperfusion, 14 Tage werden da berichtet. Klinisch etabliert, muss man sagen, für die kalte Perfusion sicherlich so irgendwas zwischen 2 und 12 Stunden. Das ist aber schon extrem hilfreich für uns Transplantchirurgen. Für die warme Perfusion 6 Stunden. Es gibt natürlich immer Ausreißer, das ist dem Kontext geschuldet.
Mhm. Ja. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, diejenigen von Ihnen und euch, die sich jetzt nicht so täglich mit der Transplantationsmedizin beschäftigen, es passiert unglaublich viel in diesem Gebiet und auch gerade diese Perfusion ermöglicht so viele Gedankenspiele, wie man Sachen verbessern kann. Und bis hin das allerletzte, Herr Felgentreff, es hilft ja auch im Alltag. Ne? Also wann Sie transplantieren müssen.
Genau, also das ist ein ganz auch großer Vorteil, das darf man natürlich nicht verschweigen für uns Transplantchirurgen. Wir haben die Möglichkeit, Organe ein bisschen aus der Nacht herauszuziehen. Häufig kommen Transplantate nachts hier im Transplantationszentrum an. Und natürlich sind auch wir in einer gewissen biologischen Uhr unterlegen. Wir haben einfach die Möglichkeit, früh anzufangen, beziehungsweise kleinere Zeiten einfach zu überbrücken, um dann günstige Zeitfenster jetzt auch für uns biologisch zu nutzen. Es macht einen großen Unterschied, morgens um 3 eine Transplantation zu beginnen oder morgens um 5.
Ja, ich glaube, die Kollegen ist, glaube ich, nicht bewusst, dass es früher ja auch alte Daten gibt, dass einfach das Outcome von Transplantationen in den Morgenstunden zu vernünftigen Zeiten besser ist als nachts zwischen 1 und 4. Und
Absolut. Das
darf man überhaupt nicht unterschätzen und die Daten werden immer mehr. Herr Felgentreff, das hat total Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir jetzt viele Leute so ein bisschen davon überzeugt haben, Mensch, Transplantationsmedizin ist cool, da passiert gerade ganz viel, da wird in den nächsten Jahren werden viele neue Möglichkeiten sich auftun. Was aber wichtig ist, dass wir das Ganze kritisch, wissenschaftlich evaluieren, dass wir jeden Schritt vorsichtig gehen. Am Ende wollen wir mehr Menschen diese im Prinzip fantastische Therapieoptionen zur Verfügung stellen. Das fängt aber, und das ist mein allerletzter Schlusssatz, wirklich mit der Spendebereitschaft an. Wir müssen für die Organspende weiter werben, müssen das auf den Weg bringen, müssen auch das Thema herztote Spender in Deutschland unbedingt ansprechen. Davon bin ich überzeugt. Und da arbeiten wir gemeinsam dran. Ich freue mich, das in den nächsten Jahren auch hier weiter in Hannover mit Ihnen zu tun, Herr Felgentreff. Ganz herzlichen Dank für den tollen Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, wie immer bleiben Sie uns gewogen. Schicken Sie uns Hinweise, wenn Sie Vorschläge für Themen haben und wir wünschen Ihnen aus Hannover alles Gute für Ihr berufliches Schaffen. Tschüss!
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.